Was ist los mit Amerika? Amerika wird von innen heraus angegriffen. Entlarven Sie die geistliche Dunkelheit hinter dem Angriff auf Amerika. Jetzt in der Schlüssel Davids mit Gerald Flurry.
Ich begrüße Sie. Ich habe mein gebundenes Buch Amerika unter Beschuss noch nie im Fernsehen erwähnt und ich wollte heute mit Ihnen darüber sprechen. Nun, natürlich ist es kostenlos, wie unsere gesamte Literatur, und es wurde erstmals 2013 als eine kleine Broschüre gedruckt. Aber seither haben wir es zu einem viel größeren Buch ausgebaut und in ein gebundenes Exemplar verwandelt. Es ist also ein sehr beeindruckendes Buch, das ich sehen lassen kann, aber es ist etwas, das politische Parteien betreffen kann. Es kann sicherlich auch auf Kirchen zutreffen und es ist ein Problem, das ziemlich weit verbreitet ist. Überall auf der Welt stellen die Menschen immer noch die Frage, was passiert eigentlich in Amerika? Diese Frage wird von Menschen in Übersee sehr oft gestellt. Wir sind uns der Aussage von Abraham Lincoln über die letzte große Hoffnung auf Erden hier in Amerika immer noch bewusst. Aber diese Hoffnung ist in Gefahr. Und das ist etwas, worüber wir uns alle Sorgen machen müssen. Denn die Probleme, die wir haben, kommen von innen. Der Angriff kommt von innen. Das ist ein echtes Problem. Sie haben Russland, China, den Iran. Sie alle sind Verbündete. Und sie sind nicht unsere Freunde. Sie sind unsere Feinde. Nun, ich möchte Ihnen etwas von Michael Hastings vorlesen. Er beschrieb diese fesselnde Wirkung, die Barack Obama auf die Journalisten hatte, die während seiner zweiten Präsidentschaftskampagne über ihn berichteten. Hastings sagte zu Martin Bashir von MSNBC, dass es die Präsenz Obamas, selbst auf das Pressekorps, selbst auf die Leute, die ihn jeden Tag verfolgen. Wenn sie in seiner Nähe sind, verlieren sie manchmal den Verstand. Sie fangen an, sich kindisch und amateurhaft zu verhalten und fallen in Ohnmacht. Und was ist das überhaupt? Das kann auch politischen Parteien passieren. Und es ist ganz sicher auch den Kirchen passiert. Gottes eigener Kirche. 95% von ihnen haben sich abgewandt. Das wird in ihrer Bibel prophezeit. Und sie wurden von innen heraus zerstört. Es passiert also auch den Kirchen, und das ist ein großes Problem. In Matthäus Kapitel 16 und Vers 18 heißt es, dass Christus seine Gemeinde bauen würde und dass sie niemals sterben würde. Und er hat sie gebaut und sie ist nie gestorben und sie wird bis zu seiner Wiederkunft und für immer fortbestehen. Aber was ist mit 95% dieser Menschen geschehen? Wie ist das alles passiert? 95% von ihnen, die wahre Kirche Gottes, haben sich von Gott abgewandt. Hastings gibt außerdem zu, dass er sich in diesem Verhalten verfangen hat. Er sagte, habe ich die knallharten Fragen gestellt? Nein, das habe ich nicht. Gab er mit einem Lächeln zu. Stattdessen stellte er weiche Fragen. Bashir fragte, ob er in der Nähe von Obama in Verzückung geraten sei. Ja, das war ich, lachte Hastings. Ich war total. Oh Mann. Was geht hier also vor? Sie müssen wirklich Ihre Bibel kennen, um das zu verstehen. Aber das ist geschehen und geschieht immer noch. Aber es ändert sich gerade jetzt etwas und wir alle müssen uns auch darüber Gedanken machen. Und hier ist etwas, das von Hermann Rauschning gesagt wurde. Er sagte dies über die freie Stadt Danzig in Deutschland in den Jahren 1933 und 1934. Er hatte viele Gespräche mit Hitler, die er später in seinem Buch Gespräche mit Hitler niederschrieb. Er schrieb, dass Hitler bei diesen Gesprächen viel über die Psychologie der Lüge sprach. Rauschning erinnerte sich, dass Hitler bei einer Gelegenheit sagte, was man den Menschen in der Masse in einem empfänglichen Zustand fanatischer Hingabe sagt, wird bleiben. Worte, die unter hypnotischem Einfluss aufgenommen werden, sind tiefgreifend und widersetzen sich jeglicher vernünftigen Erklärung. Er erinnerte sich auch daran, dass Hitler bei anderen Gelegenheiten sagte, Wir sind am Ende des Zeitalters der Vernunft angelangt. Wir sind am Ende von all dem angelangt. Es kommt ein neues Zeitalter der magischen Interpretation der Welt, der Interpretation im Sinne des Willens und nicht des Verstandes. Es gibt keine Wahrheit, weder im moralischen noch im wissenschaftlichen Sinne. So etwas wie Wahrheit gibt es nicht, obwohl es in ihrer Bibel heißt, dein Wort oder Gottes Wort ist Wahrheit, wie es in Johannes 17, Vers 17 heißt. Die Wahrheit, das ist es, was ihre Bibel sagt. Aber hier geht es nicht um die Bibel. Hitlers Anmerkungen beinhalten Schlüsse, wie der Unterschied zwischen wahr und falsch ist verschwunden und mit Magie ist eine ganze Menge gewonnen, nämlich die Möglichkeit, die Welt nach unserem Willen zu verändern. Die ganze Welt nach unserem Willen zu ändern. Nun, das betrifft politische Parteien und Kirchen und andere Unternehmen. Das könnte man sicherlich auch sagen. Nun, Hitler sprach also davon, seinen eigenen menschlichen Willen zu verehren und glaubte, er könne seine eigene Realität erschaffen. Mit anderen Worten, das ist einfach nicht von dieser Welt. Und Sie werden sehen, dass ich das wörtlich meine, in ein paar Augenblicken oder in ein paar Minuten jedenfalls. Aber hier haben Sie diese immer größer werdenden politischen Landschaften und oft bestehen die Menschen darauf, dass das, was sie fälschlicherweise glauben, tatsächlich wahr ist. Und sie sagen, dass sie dies aus der Willensanbetung beziehen. Das ist etwas, das für uns alle eine Gefahr darstellt. Wie können wir das vermeiden und wie können wir das zerstören und die Art von Hoffnung haben, von der Abraham Lincoln sprach? Wie können wir das tun? Nun, in Deutschland gab es in den 1920er und 1930er Jahren eine sehr intelligente, hochgebildete Bevölkerung und die wurde verrückt. Sie wurde einfach verrückt. Was steckt also hinter all dem? Wie ich schon sagte, geschah es in der Kirche, der ich angehörte, und 95% von ihnen wandten sich von dem ab, was ich als Wahrheit kenne. Gottes eigenem Wort. Johannes 17, Vers 17. Das ist etwas, über das wir nachdenken müssen. Beachten Sie Kolosser Kapitel 2 und die Verse 18 und 23. Hier vertrauen die Menschen also auf ihren eigenen Willen und hier ist, was der Apostel Paulus zu diesem Thema geschrieben hat. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in Demut und Verehrung der Engel, das sind Dämonen, so sollte es heißen, und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilliger Verehrung. Es ist Willensanbetung, so steht es in der Bibel. Und hier wird eine Kirche, Gottes eigene Kirche, zur Zeit des Paulus davon heimgesucht, aber das ist nur eine Art von Prophezeiung für diese Endzeit. Und das können Sie in unserer Broschüre über Kolosser beweisen. Es ist leicht zu beweisen. Aber hier haben wir Hitler, der sagt, dass die Anbetung des Willens nur eine magische Interpretation ist. Und das hat er geliebt in Bezug auf den Willen. So funktioniert es also in dieser Welt. Sie werden oft sagen, naja, es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt keine absolute Wahrheit. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott uns lehrt. Gottes Wort ist Wahrheit. Und es ist perfekt. Es ist vollkommen und auch das können Sie beweisen. Aber hier sehen Sie, wenn wir uns auf diese Willensanbetung einlassen, ist sie extrem destruktiv und etwas, das wir verstehen müssen, weil sie sehr gefährlich ist. In geistlicher Hinsicht ist es extrem gefährlich. Nun, in Epheser Kapitel 2 und Vers 2 ist die Rede von dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Als ob er in der Luft wäre, so wie das Fernsehen eine Macht der Luft ist und das Radio und so weiter. Er ist da und es ist ein Geist des Ungehorsams. So steht es in ihrer Bibel. Kolosser Kapitel 2 Vers 8 sagt, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Die Good News Bible übersetzt den Ausdruck Elementen der Welt mit herrschenden Geister des Universums. Nun, was sind die herrschenden Geister des Universums? Sie können sich überall im Universum aufhalten. Dämonen, zusammen mit Gottes Engeln, die nicht ungehorsam waren. Aber Luzifer hat rebelliert und ein Drittel der Engel dazu gebracht, zu Dämonen zu werden. Aber sehen Sie, wenn Sie davon sprechen, dass eine Kirche oder eine Nation davon überfallen wird, dann ist das das schlimmste Übel, dem Sie gegenüberstehen können. Denn Sie beten Dämonen und Satan an. Nun, wenn wir die Bibel nicht kennen, wissen wir das nicht. Aber es kann leicht bewiesen werden. Und es steht überall in der Bibel. Nun, was erwartet Gott von uns? Nun lassen Sie uns Offenbarung Kapitel 12 und die Verse 7 bis 9 lesen. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel. Und er siegte nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Jetzt haben sie also diesen Krieg verloren. Das ist die Endzeitprophezeiung im Buch der Offenbarung. Sie hatten einen Krieg mit Gott, diese Dämonen, und Gott hat sie alle auf die Erde geworfen und jetzt sind sie auf diese Erde beschränkt. Alle. Nun, was meinen Sie? Welche Probleme das für die Erde mit sich bringen wird? Wenn alle Dämonen zusammen mit Satan auf der Erde eingesperrt sind. Das hat es bis zu dieser Endzeit noch nie gegeben. In Vers 9 heißt es, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die ja da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Wie viele Menschen glauben das? Er verführt die ganze Welt und es geht hier um die Endzeit. Glauben wir das? Sehen Sie überall auf der Welt Betrug? Sehen Sie Willensanbetung überall auf der Welt? In der heutigen Welt sehen Sie viel davon. Beachten Sie den Vers 12. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen, weh aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Er weiß, dass es nur noch eine kurze Zeit ist, bis Jesus Christus wiederkommt. Das ist es, wovon er spricht. Deshalb ist er so voller Zorn. Er steht kurz davor, für immer von seinem Thron gestoßen und in den Abgrund gestürzt zu werden. So steht es in Ihrer Bibel. Und lassen Sie mich Ihnen nun etwas aus 2. Könige Kapitel 14, den Versen 26 bis 28 vorlesen. Merken Sie sich das. Dieses Könige ist ein Buch, das von den früheren Propheten stammt. Das bedeutet, dass die meisten ihrer Prophezeiungen für diese Endzeit gelten. Darum geht es bei den früheren Propheten. Und ich habe ein Buch darüber, in dem wir es Ihnen erklären und beweisen werden, wenn Sie bereit sind, das zu verstehen. Beachten Sie, was in Vers 26 steht. Denn der Herr sah den bitteren Jammer Israels an, dass sie bis auf den letzten Mann dahin waren und kein Helfer in Israel war. Na, was sagt man dazu? Israel? Nun prophetisch gesehen, sind das Amerika und Großbritannien. Und Sie können auch die Zepternation oder den jüdischen Staat hinzufügen. Und diese drei Nationen haben den größten Segen genossen, den Gott geben konnte. Und Gott ist nicht zufrieden mit ihnen, und sie müssen erkennen, wo das Problem liegt. Weiter heißt es, und der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels austilgen wollte in dem Himmel, und er rettete sie durch Jeroboam. Dieses Buch wird Ihnen alles über diese Persönlichkeiten und ihre Taten erklären. Den Sohn des Joas, was aber mehr von Jeroboam zu sagen ist und alles, was er getan hat, und seine tapferen Taten, wie er gekämpft hat und wie er Damaskus und Hamat wieder in Israel gebracht hat. Mit anderen Worten, diese Geschichte hat Juda zwei Städte zurückgegeben Und hier ist ein Mann in der Endzeit, der etwas zurückbekommen wird. Und was ist das? Das müssen Sie verstehen. Gott bringt eine Menge der Willensanbetung zum Schweigen. Gott ist natürlich strikt dagegen. Aber hier gab es einen Krieg. Einen Krieg, und der ist für diese Endzeit. Es ist vor ihren Augen geschehen. Aber es wird wieder rückgängig gemacht, weil es einen Krieg gibt. Und dieser Krieg wird diejenigen zum Schweigen bringen, die den Namen Israels auslöschen wollen. Gott sagt, dass er das niemals zulassen wird. Das ist sein Masterplan für diese Welt. Und niemand wird ihn zerstören und auslöschen. Sicherlich wird er sein Volk bestrafen, aber das wird er auf keinen Fall zulassen. Der Tempel des Königreichs. Lassen Sie mich Ihnen dies über Amos 7, Vers 13 zeigen. Amasja sagt in Amos 7, Vers 13, es ist der Tempel des Königreichs. In der Schlachter 2000 heißt es, eine königliche Residenz. Wycliffe übersetzt mit Haus des Reiches. Dies ist das Haus der Nation. Es ist nicht etwas, das Jerobeam folgt, aber es begünstigt ihn. Es hilft ihm auf irgendeine Weise. Worauf bezieht sich dies prophetisch? Ich glaube, das bezieht sich auf den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Aber wenn Sie sehen, was jetzt vor dem obersten Gerichtshof passiert ist, dann ist das nicht etwas, das ich nur glaube. Ich werde diese beiden Worte weglassen müssen. Aber dieses Gericht wurde geschaffen, um das oberste Gesetz des Landes, das Grundgesetz, zu schützen. Etwas weiter unten sagte ich, ich glaube, dass dieser prophetische Bericht in Amos 7 andeutet, dass es einen konservativen Vorteil im obersten Gerichtshof gibt, einen, der Jerobeam begünstigt. Ich habe also gesagt, dass er das andeutet. Nun, auch das werde ich zugeben müssen, ein weiteres Ich glaube, und das muss ich einfach weglassen, denn sehen Sie sich an, was im obersten Gerichtshof geschehen ist, und das wurde in Ihrer Bibel prophezeit, und Amos 7 sagt Ihnen das, das ist wahr. Lassen Sie uns also ein wenig davon studieren, ich umschreibe das einfach mal so, wir haben nicht viel Zeit. Aber in den Versen 1 bis 6 von Amos ist Gott so zornig über diese Antiochos-Persönlichkeit, die sicher nichts Gutes ist, aber sie ist ein Diener Satans. Und ich schrieb, Gott ist sehr zornig und bereit, die Endzeitnation Israels in den Dritten Weltkrieg zu schicken. Um es gleich vorwegzunehmen, Amos flieht ihn in beiden Fällen mit der großen Trübsal, dem Tag des Herrn, an und Gott bereut es. Er sagt, okay, ich werde es tun, aber bitte mich nie wieder um etwas. Dies ist das letzte Mal und ich werde Ihnen eine Botschaft und eine Warnung schicken, um Ihnen jede Möglichkeit zu geben, die schreckliche Tragödie zu vermeiden, die vor Ihnen liegt. Gott liebt uns und er möchte, dass wir diese Dinge vermeiden. Aber wenn er das tun muss, um uns zu korrigieren und uns zu verstehen zu geben, dann wird er das tun. Und es gibt eine Menge Sünden in unserem Land, eine ganze Menge davon. Was Gott hier zornig macht, ist das Werk von Antiochos. Das Buch wird Ihnen das alles erklären. Aber Gott ist besorgt über die Sünden des Volkes. Und etwas weiter unten in Vers 8 sagt er, ich will nicht mehr an ihnen vorübergehen. Ich werde es nicht tun. Ich werde sie nicht mehr warnen. Versuche nicht, mir das auszureden. Dies ist das letzte Mal. Gott warnt sein Volk. Er möchte, dass wir diese schreckliche Zukunft vermeiden. Eine Zukunft, die wir überall um uns herum entstehen sehen. Die Menschen bauen alle Arten von Atombomben und Massenvernichtungswaffen und sie werden am Ende die gesamte Menschheit vernichten, wenn Jesus Christus nicht eingreift und sie aufhält, nachdem wir von einigen von ihnen bestraft worden sind. Das ist es, was er sagt. Er versucht, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wer will schon zu Gott schauen? Wie oft hören Sie von Menschen, die von Gott sprechen und Gott ins Spiel bringen? Wie oft sehen Sie das da draußen in der Welt? Ich sehe nicht viel davon und es wird praktisch nie über Prophetie gesprochen. Das heißt, die Kirchen. Warum eigentlich? Nun, wenn Sie sich die Verse 8 und 7 ansehen, dann ist da die Rede von dem Sturzflug der Zerstörung. Und da ist ein Antiochus im Spiel, aber er wird zum Schweigen gebracht und deshalb heißt es nicht Antiochus. Aber Gott nennt es einfach den Denkblei der Zerstörung. Ein genaues Maß der Zerstörung für sein eigenes Volk, das sündigt. Und dieser politische Antiochus wird zum Schweigen gebracht. Er wird zum Schweigen gebracht und er wird in Vers 8 völlig zum Schweigen gebracht sein. Und in Vers 14 von Amos 7 heißt es, Amos Kapitel 7, Amos antwortete und sprach zu Amasja, Amasja ist ein Prediger, der aus Gottes eigener Kirche hervorgekommen ist. Und auch er ist ein Antiochus. Das wird in unserem Buch erklärt. Amos sagt, ich bin ein Rinderhirt, der Maulbeerfeigen ritzt. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, geh hin und weissage meinem Volk Israel. Prophezeie! Das tut er also, und sie werden in eine große Drangsal geraten, wenn sie nicht auf das hören, was Amos ihnen sagt. Und sehen Sie, dieser Antiochus vernichtet alles, was er an Wahrheit finden kann. Bis nächste Woche, Sie hörten Gerald Flury. Auf Wiedersehen, Freunde.